Die Nachwendejahre waren, gerade in Ostdeutschland, von rechter Gewalt und Rassismus geprägt. Gesellschaftlich war dieser Hass akzeptiert. Davon betroffen waren als nicht deutsch gelesene Menschen, wie auch Linke und Punks. Auf Straßen und Plätzen patrouillierte die rechte Szene. Die Stadtgesellschaft und die Polizei schaute der rechten Gewalt billigend zu. Von diesen Baseballschlägerjahren Anfang der 90er Jahre berichtet nun eine Dokumentationsreihe des RBB. Unter den 6 Folgen findet sich auch eine Folge, die auf den ersten rassistischen Mord kurz nach der sogenannten Wiedervereinigung schaut. Auf einen Mord, der sich in diesen Tagen zum 30. Mal gejährt hat.
Es ist die Nacht zum 25. November 1990. Amadeo Antonio Chiova wird auf dem Heimweg vom Eberswalder Hüttengasthaus von einer Gruppe Neonazis umringt, zusammengeschlagen und ins Koma getreten. Am 6.12.1990 erliegt er seinen Verletzungen.
Das erste Mal in unser Leben haben wir erfahren, dass jemand ist getötet, weil er hat eine andere Hautfarbe.
Das Trauma von Eberswalde, so ein Trauma aus Scham auch, dass es zugelassen wurde, dass es dort passiert ist oder dass es überhaupt passieren konnte.
Amadeo Antonio ist das erste Opfer rassistischer Gewalt nach der Wende in Brandenburg. Und das, obwohl die Polizei in der Nähe war. Wie konnte das passieren?
Dieser Frage geht die Folge Amadeo Antonio, der RBB-Dokumentationsreihe Baseballschlägerjahre nach. Die JournalistInnen Lydia Meyer, Thoralf Staudt, Heike Kleffner und Johannes Radke rekonstruieren in ihrem Film den rassistischen Mord an dem jungen Angolaner Amadeo Antonio Chiova. Er war als Vertragsarbeiter in die DDR gekommen und wurde in der Nacht zum 25. November 1990 von mehreren Skinheads im brandenburgischen Eberswalde ins Koma geprügelt. Tage später verstarb er an seinen Verletzungen. Sein Fall ließ die Brutalität und die Hemmungslosigkeit rechter Gewalt im Dezember 1990 zum ersten Mal offenkundig werden. Robert Lüdecke von der nach Amadeo Antonio benannten Stiftung blickt zurück auf den Mord und was er aufgezeigt und ausgelöst hat.
Der Mord an Amadeo Antonio war natürlich einfach auch bundesweit in den Medien, den konnte man gar nicht mehr kleinreden. Der war einfach da, der musste so benannt werden. Und es war auch ganz offensichtlich, dass das rechtsextreme junge Menschen waren und nicht irgendwelche, es war auch eben keine Kneipenschlägereien, sondern dass das rassistische Tatmotiv wurde auch von den Tätern als solches benannt. Die sind da in der Nacht vom 24. auf den 25. November losgelaufen mit dem festen Vorsatz, Jagd auf Schwarze zu machen. Also, und da wurde sozusagen dieses Ausmaß der rassistischen Gewalt wurde mit einem Schlag deutlich. Und was dieser Fall uns auch gezeigt hat, es gab ein absolutes Versagen der Behörden im Umgang mit Neonazi-Kameradschaften und rechtsextremen Strukturen. Das war ein absolutes Vakuum nach der Wende. Die Polizeidienststellen waren eigentlich noch nicht wieder aufgebaut. Die Volkspolizei war aufgelöst und es gab noch keine richtigen Zuständigkeiten. Da war eine absolute Unfähigkeit, mit dem Thema adäquat umzugehen.
Auch davon berichtet die Folge der RBB-Dokumentationsreihe Baseballschlägerjahre. Der rassistische Mord an Amadeo Antonio wird darin rekonstruiert. Es wird erzählt, wie Amadeo Antonio Chiova mit Kollegen aus einem Gasthaus in Eberswalde kam und auf dem Heimweg von mehreren Neonazis abgepasst wurde. Die Polizei war im Einsatz und beobachtete sogar den brutalen Angriff. Doch sie schritt nicht ein. Die spätere Polizeipräsidentin von Eberswalde, Uta Leixenring, erklärt sich dieses Nicht-Eingreifen wie folgt.
Was an dem Tag ganz eklatant war, dass sowohl in der Stadt die uniformierten Kräfte als auch dann die Zivilpolizisten beobachtet haben und ganz offensichtlich sich überhaupt nicht vorstellen konnten, dass es zu so massiver Gewalt kommt.
Das sagt sie in der RBB-Dokumentation zu Amadeo Antonio. Erst nachdem die Täter weg waren, gingen die Polizisten auf den stark verletzten Amadeo Antonio zu. Zu spät. Amadeo Antonio Chiova verstarb Tage später. Er wurde 28 Jahre alt. Fazit, totales Polizeiversagen. Denn wie sich später herausstellte, wusste die Polizei von der Versammlung der Neonazis, die in der Nacht gezielt Jagd auf Schwarze machen wollten. Vor Gericht sagten die Polizeibeamten aus, dass sie angeblich aus Angst vor den Neonazis nicht einschritten. Es gab keine disziplinarischen Maßnahmen gegen die Polizeibeamten. Die rechten Täter wurden 92 wegen schwerer Körperverletzung mit Todesfolge, nicht aber, wie viele forderten, wegen Mordes verurteilt. Sie mussten maximal 4-jährige Bewährungs- und Haftstrafen antreten. Uta Leixenring bewertet die Diskussion um die Urteile wie folgt.
Die Urteile, die sind so milde ausgefallen, weil es zum großen Teil Jugendstrafen waren. Und das lag für mich auch daran, dass auch in der Justiz ganz offensichtlich das Problem des Rechtsextremismus unterschätzt wurde zum damaligen Zeitpunkt.
Der rassistische Mord an Amadeo Antonio Chiova in Eberswalde im Dezember 1990 passierte nicht im luftleeren Raum. Das gesellschaftliche Umfeld der TäterInnen, die Stimmung in Eberswalde war in dieser Zeit eine rassistische, wie Freunde von Amadeo Antonio in der Dokumentation berichten.
Im Bus, im Zug oder wo man eingekauft war oder so, unser Name war Bimbo, ne? Ausländer raus.
Für uns, es war so wie, wir dürfen nicht mehr existieren in dieser Welt.
Ich als Schwarzer, also auf die Straße zu gehen, das muss ich tausende Male jetzt mal überlegen.
Nur eine Teile von Menschen dürfen leben, aber als Schwarzen sind wir unerwünscht oder wir haben kein Recht oder diese Welt gehört uns nicht. Und es war also eine große Angst für uns.
Dieser Alltagsrassismus, von dem die beiden ehemaligen Vertragsarbeiter Augusto Jone Munjunga und Moises Mwama erzählen, der führte zu tödlicher rechter Gewalt in Eberswalde. Der Mord an Amadeo Antonio Chiova ist nun 30 Jahre her. Am Sonntag, als sich sein Todestag jährte, sagte die Vorsitzende der Amadeo Antonio Stiftung, Annette Kahane, dass solch ein Fall heute noch denkbar wäre. Und dabei meint sie nicht nur, dass Neonazis aus rassistischen Motiven morden, das ist in den letzten 3 Jahrzehnten schreckliche Realität. Damit ist auch gemeint, dass es gut denkbar ist, dass die Polizei bei einem rassistischen Angriff heute erneut untätig bleiben könnte. Denn Rassismus gibt es auch in den Reihen der Polizei und damit auch eine Tolerierung rechter Gewalt. Das zeigen die Fälle des NSU 2.0 und die zahlreichen rechten Chatgruppen, die wöchentlich bei der Polizei aufgedeckt werden. Der rassistische Mord an Amadeo Antonio vor 30 Jahren bleibt unvergessen. Sein Name ist mittlerweile auch mit der Arbeit gegen Rassismus und Antisemitismus verbunden. Seit 1998 trägt die Amadeo Antonio Stiftung seinen Namen. Die RBB-Dokumentationsreihe Baseballschlägerjahre erzählt Amadeo Antonios Geschichte in kurzen 15 Minuten. Zu kurz für eine würdige Betrachtung des Falles und Lebens von Amadeo Antonio, zu kurz für eine tatsächliche Analyse der rechten Zustände in Eberswalde und den Blick auf das Heute, der durchaus unternommen wird. Doch die Folgen der Baseballschlägerjahre sind alle so kurz. Insgesamt 6 Episoden gibt es. Die erste ist mit Meine Baseballschlägerjahre betitelt und zeigt den Zeit-Online-Redakteur und Autor Christian Bangel, wie er in Frankfurt-Oder seiner Jugend nachspürt, die von rechter Gewalt geprägt war. Er war Betroffener und prägte über Twitter vor einem Jahr etwa den Begriff Baseballschlägerjahre. Die Folge zu Christian Bangel ist nicht wirklich gut oder aufschlussreich. Diese, wie einige andere Folgen auch, bleibt an der Oberfläche. Eine tiefe Analyse der Zeit der Nachwendejahre und der rechten Gewalt in Ostdeutschland Anfang der 90er, die darf man bei der RBB-Doku-Reihe nicht erwarten. Eine Folge porträtiert gar eine Sondereinheit der Polizei, die gegründet wurde zur Ergreifung von Neonazis. Es ist die schlechteste Folge der Reihe, denn hier fehlt gänzlich der Blick auf das fehlende Polizeiagieren Anfang der 90er Jahre und eine Auseinandersetzung mit Rassismus im Polizeiapparat. Die Folgen der Doku-Reihe Baseballschlägerjahre setzen auf gute Bilder, dynamische Schnitte, auf authentische Personen, die von früher erzählen. Doch konsistente Geschichten werden lediglich in 2 Folgen erzählt. Nicht gänzlich in der Folge zur Amadeo Antonio Stiftung, doch aber in der Folge Himmelfahrtskommando, in der es um rechte Morde in Magdeburg geht. Und auch die Folge Ich bleibe ist eine sehr sehenswerte, in der geht es um die Perspektive eines von Rassismus Betroffenen in Rostock, der auch von dem Pogrom von Rostock-Lichtenhagen von 92 erzählt. Und der erzählt, warum er trotz allem geblieben ist. Diese Folgen lohnen es wirklich, sich anzuschauen.